Ja, ich hoffe, dass es euch richtig gut geht, dass ihr voller Energie und Power seid. Ihr habt ja heute schon einen Energy Drink bekommen. Wir haben nämlich jetzt ein etwas intensives Fitnessprogramm vor uns und ich hoffe, ihr haltet das durch. Das erfordert ein bisschen Ausdauer. Die heutige Predigt wird nämlich sehr energiegeladen sein und mein Wunsch ist es, dass ihr nicht nur Energie, einen Energieschub für euren Körper mitnehmt, sondern auch für euer Glaubensleben. Aber fangen wir mal klein an. Wir Menschen brauchen Energie, um unser Leben, unseren Alltag mit all den großen und kleinen Herausforderungen zu meistern. Mit den Aufgaben im Job, in der Familie, in der Kindererziehung, in der Gemeinde und im menschlichen Miteinander. Dafür brauchen wir Energie. Ihr habt Energie gebraucht, um heute aufzustehen, um hierher zu kommen. Genau, manche haben, glaube ich, schon eine sehr kurze Nacht hinter sich. Der Körper, also unser Körper braucht Energie für alle lebenswichtigen Funktionen, so wie ein Flugzeug oder ein Auto Treibstoff braucht. Wir brauchen Energie. Energie ist notwendig für alle lebenswichtigen Funktionen unseres Körpers. Für das Atmen, den Herzschlag, die Verdauung, das Aufrechterhalten der Körpertemperatur. Für die Bewegung brauchen wir Energie. Jede Bewegung brauchen wir Energie. Fürs Laufen, Rennen, Sprechen, sogar fürs Lachen brauchen wir Energie. Und auch fürs Augenblinzeln brauchen wir Energie. Meint man nicht, ist aber so. Wir brauchen Energie fürs Denken, fürs Konzentrieren und Fühlen. Das Gehirn braucht Energie, um Informationen zu verarbeiten. Ihr braucht jetzt Energie, um mir zuzuhören. Ich hoffe, ihr braucht nicht zu viel Energie und seid hinterher nicht völlig platt. Ihr braucht Energie, das Gehirn braucht Energie, um zu lernen, sich zu erinnern, Entscheidungen zu treffen, Emotionen zu steuern. Wisst ihr, dass das Gehirn 20% der Energie verbraucht, die wir so zu uns nehmen? 20% Energie braucht das Gehirn. Ja, für Wachstum und Erneuerung brauchen wir auch Energie, um neue Zellen aufzubauen, wenn das Gewebe repariert werden muss, wenn wir eine Verletzung haben, das Gewebe muss repariert werden, brauchen wir Energie, Hormone und Enzyme herzustellen. Dafür braucht der Körper auch Energie. Um Körperwärme zu erzeugen, brauchen wir Energie. Ein Teil der Energie, die wir aufnehmen, wird nämlich in Wärme umgewandelt und hält unseren Körper auf einer konstanten Körpertemperatur von 37 Grad. Also, ohne ausreichende Energiezufuhr können wir manche Körperfunktionen nicht mehr zufriedenstellend ausführen. Wir werden müde, schlapp, sind nicht mehr leistungsfähig, erleben Mangelerscheinungen, die sich zu Krankheiten entwickeln können. Uns fehlt das Durchhaltevermögen, die Ausdauer, die Kraft und auch die Freude. Und wir leben nur so auf Sparflamme. Wenn das bei dir so ist, dann solltest du dir zwei Fragen stellen. Was gibt mir im Alltag Energie? Was sind so Energiespender für mich? Ich habe mal überlegt, zum Beispiel gesunde, ausgewogene Ernährung, Zeiten der Ruhe und Erholung sind wichtig. Urlaub oder auch Auszeiten. Man lebt nämlich von Spannung und Entspannung. Und wenn man nur immer Spannung hat, dann ist das auf Dauer nicht gesund. Also da muss ein gesundes Gleichgewicht sein. Ja, was ist noch wichtig? Regelmäßige Bewegung. Ihr habt ja schon unsere Deko gesehen. Ne? Regelmäßige Bewegung oder auch mit dem Fahrrad fahren oder laufen. Fitnessstudio. Wir sind ja heute so ein bisschen, wir haben es ja so ein bisschen wie so ein Fitnessstudio hier dekoriert heute. Ja, oder auch spazieren gehen ist auch gesund. Gute, gesunde Beziehungen gehören auch dazu. Ein Energiespender sind gute, gesunde Beziehungen. Feste feiern, schöne Erlebnisse, das gibt mir Energie. Und der Glaube und das Vertrauen in Gott und Zeit mit ihm gibt mir Energie. Ja, was raubt denn Energie? Was raubt dir Energie? Was sind so deine Energiefresser? Stress, körperlich oder auch emotional, sind Energiefresser, ist ein Energiefresser. Ungesunde Ernährung oder auch zu viel Alkohol. Zu wenig oder gar keine Bewegung, da kommt man nicht in Schwung. Ungesunde Beziehungen rauben Energie. Abhängigkeitsstrukturen gehören dazu, zu ungesunden Beziehungen. Wenn ich abhängig bin von jemandem, wenn ich nur immer gebe, aber nichts bekomme. Zu wenig Pausen, zu wenig Erholungszeiten, keine Balance. Krisen sind Energiefresser, Krankheiten. Angst und Sorgen. Wenn ich mir dauernd Angst und Sorgen mache, wenn ich Angst habe, mir Sorgen mache, das raubt mir Energie. Und auch mangelndes Gottvertrauen. Unglaube, das raubt Energie. Ja, ich will jetzt hier gar keinen medizinischen Vortrag halten, aber es ist schon ganz schön spannend und interessant, finde ich es, wie Gott sich das so ausgedacht hat mit den Menschen, wie er die Menschen wunderbar gemacht hat. Das alles lässt sich wunderbar auf unser Glaubensleben übertragen. Genauso wie wir Energie für unseren Körper brauchen und etwas dafür tun können, dass unser Körper genug Energie bekommt, damit unser Energielevel steigt. Genauso können wir auch dafür sorgen, dass unser Glaube genug Energie bekommt und nicht verkümmert. Wir wissen eigentlich alle, wie wichtig es ist, dass wir unsere Muskeln trainieren. Ich habe hier mal so ein kleines Gewicht. Das reicht nicht aus, aber so. Dass wir unsere Muskeln trainieren, um nicht irgendwann einzurosten. Genauso ist es auch mit unseren Glaubensmuskeln. Die wollen auch trainiert werden, damit wir im Glauben wachsen, nicht immer nur auf dem gleichen Level bleiben, Glaubenserfahrungen machen und Glaubenssiege erringen. Mir fallen spontan 3 Glaubenslevel ein. So, jetzt starte ich hier mal die PowerPoint. Was muss ich machen? Ach, schon da. Oh, gut. Das klappt ja hier wie am Schnürchen. Also, das Erste, was mir einfällt, ist der Unglaube. Der Unglaube ist eigentlich fehlender Glaube. Nicht vertrauen und nicht glauben. Oder auch nicht glauben können. Eine innere Haltung des Misstrauens Gott gegenüber und verharren darin. Man vertraut Gott nicht, obwohl man von ihm gehört hat. Die biblischen Wahrheiten und Gottes Verheißungen und seine Zusagen kennt und trotzdem vertraut man ihm nicht. Man glaubt nicht, dass Gott wirkt, rettet und handelt. So wie zum Beispiel das Volk Israel in der Wüste. Oder auch der ungläubige Thomas. Das Zweite ist der Kleinglaube. Der Kleinglaube ist ein kleiner, schwacher Glaube. Ein unzureichender, wankender und zweifelnder Glaube. Kommt eine Schwierigkeit, dann fange ich schon an zu zweifeln und dann schwindet mir schon der Glaube. Der Kleinglaube kommt leicht ins Schwanken, wenn Schwierigkeiten oder Ängste auftreten. Ja, dieser Glaube braucht Ermutigung und Wachstum. Zum Beispiel Petrus fällt mir da ein, als Petrus auf dem Wasser ging. Er war erst ganz mutig, als dann die hohen Wellen kamen. Da wurde er doch ziemlich ängstlich wieder. Und dann gibt es auch noch den großen Glauben. Der große Glaube, der wird uns so eindrücklich geschildert im Hebräerbrief 11, wo von den Glaubenshelden die Rede ist. Der große Glaube, den kennzeichnet ein tiefes, festes Vertrauen in Gott selbst. Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. So steht es in Hebräer 11, Vers 1. Man hält an Gottes Zusagen fest und man hält sie für wahr, egal was passiert, auch wenn die Realität dagegen spricht. Großer Glaube ruht in Gottes Charakter, dass er nämlich gut ist, allmächtig, treu und liebevoll. Das wird auch nicht in Frage gestellt. Ein Mensch mit großem Glauben stellt das nicht bei jeder Schwierigkeit in Frage. Ein Beispiel dafür ist der Hauptmann von Kapernaum. Da sagt Jesus zu ihm: Wahrlich, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Matthäus 8, 5 bis 13, wer möchte, kann da die Geschichte mal nachlesen. Ja, wie ist denn dein Maß? Wie ist das Maß deines Glaubens? Wo würdest du dich einordnen? Oder schwankt das manchmal? Also es gibt ja auch noch so Zwischenräume, sind ja jetzt nur so drei Level, da gibt es ja auch noch was dazwischen. Aber wo würdest du dich verorten? Wo willst du hin? Möchtest du wachsen? Möchtest du von vielleicht kleinem Glauben zu großem Glauben kommen? Wer schon mal ein Abo in einem Fitnessstudio hatte oder hat, der weiß, dass es wichtig ist, einen strukturierten Trainingsplan zu haben mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Kraft- und Ausdauertraining. Und ja, dass man auch die richtigen Muskeln gezielt trainiert. Aber ein Abo allein, das steigert noch nicht deine Fitness. Du musst da auch hingehen. Ne? Du musst das Fitnessstudio auch besuchen. Denn nur Muskeln, die regelmäßig beansprucht werden, die werden auch stärker. Ein Trainingsplan macht nur Sinn, wenn man das kontinuierlich und mit der richtigen Intensität macht. Dann bekommt man eine bessere Kondition, mehr Kraft und straffere Muskeln. Seit deiner Bekehrung, seit deiner Entscheidung für Jesus, hast du eine Dauermitgliedschaft, eine lebenslange Mitgliedschaft im göttlichen Fitnessclub. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Wo du deine Glaubensmuskeln so richtig trainieren sollst, damit sich dein Glaube vertiefen und wachsen kann. Nur gehst du hin? Gehst du auch regelmäßig zum Training? Ist es dir wichtig, an deinen Glaubensmuskeln zu arbeiten? Denn Glaube ist ja nicht nur ein Aspekt des christlichen Lebens, sondern ein zentraler Bestandteil, der alles durchdringt. Dein Glaube bzw. das Maß deines Glaubens prägt deine Beziehung zu Gott, deine alltäglichen Erfahrungen, deine Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest und deine Sicht auf andere Menschen. Ich möchte euch eine etwas unbekannte Geschichte aus der Bibel vorlesen, oder du kannst es machen, Andreas, um zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, unsere Glaubensmuskeln zu trainieren, mit Ausdauer dran zu bleiben und mit Glaubensenergie zu handeln.
Eine spannende Geschichte, da geht es um den Propheten Elisa. Er stirbt. Elisa wurde schwer krank und lag im Sterben. Da besuchte ihn eines Tages Joasch, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief: mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Elisa befahl ihm: Hol einen Bogen und Pfeile. Joasch holte sie und Elisa forderte ihn auf: Öffne das Fenster an der Ostseite und spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joaschs Hände und sagte: Schieß! Kaum hatte Joasch den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet: Dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichtend schlagen. Dann befahl er dem König: Nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joasch nahm sie und Elisa sagte: Schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden und dann hielt er inne. Da wurde der Prophet zornig. 5 oder 6 Mal hättest du schlagen sollen, tadelte er ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur 3-mal besiegen.
Wer kannte die Geschichte? Walter? Keiner? Ist auch nicht so bekannt. Gut, also diese Begebenheit spielt sich kurz vor dem Tod des Propheten Elisa ab, der im Nordreich Israel, also etwa zwischen 850 bis 800 vor Christus wirkte. Er war der Nachfolger des Propheten Elia. Das Nordreich Israel wurde in dieser Zeit wiederholt von den Syrern bedrängt. Alles klar? Gut. Wenn wir uns die Beurteilung der Könige des Nordreichs mal genauer angucken, dann kommen alle Könige des Nordreiches in ihrer göttlichen Beurteilung nicht gut weg. Es steht bei fast jedem, ich glaube bei allen Königen, steht: und er tat, was dem Herrn missfiel. Darum ging es mit Israel auch schon viel früher bergab als mit dem Südreich Juda. Und trotzdem bemühte sich Gott immer wieder unermüdlich um das Nordreich Israel und schickte immer wieder seine Propheten. Der Pfeil aus dem Fenster ist ein symbolischer Akt. Er steht für den Sieg, den Gott Israel über die Syrer geben wird. Und das Schlagen mit den Pfeilen auf den Boden ist ein Test des Glaubens und der Ausdauer des Königs. Obwohl König Joasch weiß, was die Pfeile bedeuten, nämlich Siegespfeile, es sind Siegespfeile, sie bedeuten Rettung für sein Volk, schlägt er nur dreimal halbherzig auf den Boden und hört dann auf. Also wenn ihr das im Fitnessstudio macht, dreimal eine Übung nur und dann aufhören, da wird nichts draus, also da bekommt man keine Muskeln. Genau, im Fitnessstudio haben Übungen nämlich nur einen Effekt, wenn man sie in einer bestimmten Anzahl wiederholt und das regelmäßig tut. Und nicht, dass man vorher aufhört, weil es zu anstrengend ist. Elisa ist ziemlich verärgert, ja sogar zornig. Warum hast du nur dreimal geschlagen? Ja, warum eigentlich? Ja, weil Joasch damit seine mangelnde Entschlossenheit zeigt. Joaschs Verhalten steht für begrenztes, halbherziges Vertrauen. Er erkennt Gottes Macht, aber setzt sich nicht mit vollem Herzen ein. Das ist Unglaube. Elisa weiß, dass Gott ihm eigentlich viel, viel mehr schenken wollte, wenn er sich nur noch nach mehr ausgestreckt hätte. Die Folge: der Sieg Israels über die Syrer wird unvollständig bleiben. Hätte Joasch den Auftrag des Propheten mit mehr Hingabe und Gottvertrauen und Glaubensenergie erfüllt, dann wären die Feinde vollständig vernichtet worden. Durch sein halbherziges Handeln bleibt er hinter dem Segen zurück, den Gott ihm eigentlich geben wollte. Was lernen wir daraus? Wenn wir in unserem Glaubensleben Siege erringen möchten und neue Glaubenserfahrungen mit Gott machen möchten, dann dürfen wir nicht halbherzig handeln oder frühzeitig aufgeben, sondern müssen wir mit Glaubensenergie handeln und dranbleiben. Wenn du in deinem Glauben auf ein höheres Level steigen möchtest, dann muss es mit ganzem Herzen, mit ganzer Entschiedenheit und mit ganzer Ausdauer geschehen. Gott wird uns durch seinen Heiligen Geist dabei natürlich helfen und unterstützen, so wie ein guter Trainer das ja auch macht. Wir wissen alle, auch Glaube wächst nicht immer linear steil nach oben. Da gibt es auch immer mal Rückschläge. Aber wichtig ist, dass die Entscheidung steht, dass wir im Glauben wachsen wollen. Wie kannst du deine Glaubensmuskeln denn jetzt trainieren? Was fördert deine Glaubensenergie? Was kannst du dafür tun, mehr Siege und mehr Segen in deinem Glaubensleben zu erringen? Welche Rahmenbedingungen kannst du schaffen, dass Glaube wachsen kann? Nee, das war zurück. So, da. In Galater 6, Vers 8 steht: wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Also, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Vers. Sich durch den Geist Gottes führen lassen, ihm Raum geben. Der Heilige Geist ist im Grunde wie ein Trainer. Und das ist der Trainingsplan. So, der Trainingsplan. Das Erste, was ich da mal aufgeschrieben habe, wie wir unsere Glaubensmuskeln trainieren können, ist natürlich das Lesen im Wort Gottes, das Beschäftigen mit Gottes Wort. Das ist wie Nahrung für deine Glaubensmuskeln. Beim Fitness, beim Muskelaufbau ist ja auch wichtig, was du so isst, ne? Proteinshakes und was da nicht alles so gibt, dass die Muskeln richtig schön stark werden. Wenn wir in Gottes Wort lesen, haben wir ihn vor Augen, haben wir Christus vor Augen. Dann als zweiter Punkt, ich sage das jetzt erstmal nur so runter, das kommt noch ein bisschen genauer, intensives und ausharrendes, andauerndes Gebet. Dritter Punkt, Gott loben und ihm danken, helfen uns dabei, unseren Blick auf ihn zu richten. Bewusst in Gemeinschaft mit Gott durch den Tag gehen. Also nicht nur morgens ein Vers und dann den ganzen Tag über habe ich ja dann alles vergessen wieder. Gehorsam und Vertrauen einüben, Beschäftigung mit himmlischen, ewigkeitsrelevanten Dingen und auf die Dinge fokussieren, die wir in Philipper 4, 8 und 9 lesen. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Und als letztes die Gemeinschaft mit anderen Christen. Nicht einsam, sondern gemeinsam. Das sind so mal die Punkte, die ich jetzt noch ein bisschen genauer erkläre. Und auch gleich unter dem Aspekt, wenn ich das tue, was hat das denn für Auswirkungen? Was hat das für Auswirkungen auf meine Glaubensmuskeln? Da dürft ihr auch gleich mitlesen. Je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, das war ja der erste Punkt, ne? Je mehr du dich mit Gottes Wort beschäftigst, als tägliches Brot, tägliche Nahrung, und da reicht es auch nicht einmal sonntags in Gottesdienst oder alle zwei Wochen, ist zu wenig. Macht man beim richtigen Muskelaufbau ja auch öfters. Umso mehr lernst du Gottes Charakter kennen, sein Wesen, seine Absichten mit dir. Also wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, lernst du seinen Willen kennen, seine Absichten, sein Wesen. Schon allein durch die vielen Geschichten, die in der Bibel stehen, wo Gott sich offenbart. Wo Gott Geschichte mit seinem Volk schreibt und mit dem Einzelnen. Du lernst ihn kennen, du lernst Gott kennen und erkennst, dass er glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Umso stärker wird dein Vertrauen auch in Gottes Zusagen. Wenn du dich mit Gottes Wahrheiten und seinen Verheißungen beschäftigst, dann nährt und stärkt das deinen Glauben. Im Römerbrief heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17. Wenn du dich auf Jesus fokussierst, wenn du auf ihn schaust, mit ihm im Gespräch bist, vertiefst du eure Beziehung und lernst ihn immer besser kennen. In Kolosser 4, Vers 2 steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Indem du regelmäßig mit Gott sprichst, ihm alles sagst, was dich so beschwert, deine Sorgen, deine Freuden, deine Herausforderungen, mit ihm teilst und ihm das anvertraust, wird dein Glaube gestärkt und du bekommst Vertrauen in seine Führung, das wächst. Eine Menge Bibelverse, die Bedeutung des Gebets hervorheben. Zum Beispiel, bittet, so wird euch gegeben, denn jeder Bittende empfängt. Oder aber auch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch zuteil werden. Noch ein schöner Vers. Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Ich glaube, dass wir das oft unterschätzen, wie wichtig es ist, am Gebet dran zu bleiben. Wie oft machen wir von diesem Siegespfeil des Gebetes Gebrauch? Wie intensiv trainierst du deine Gebetsmuskeln? Gebet sollte das Leben eines jeden Christen kennzeichnen. Von Paulus wurde kurz nach seiner Bekehrung gesagt, siehe, er betet. Doch es ist eine Sache, hin und wieder zu beten und eine gänzlich andere mit Glaubensenergie und Hingabe zu tun. Der Apostel hat jedoch genau das gemacht, denn er schreibt, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste. 1. Thessalonicher 3, Vers 10. Gott möchte, dass wir bildlich gesprochen nicht nach ein, zwei oder dreimal beten, damit aufhören, sondern dass wir weiter auf die Erde schlagen, so wie der Joasch mit den Pfeilen das nur dreimal gemacht hat. Aber wir sollen weiter auf die Erde schlagen. Eine wichtige Glaubensübung. Jesus hat gesagt, klopft an und es wird euch aufgetan werden, denn dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wie lange sollen wir klopfen, bis die Tür sich öffnet? So lange. Manchmal verhalten wir uns wie Klingelmännchen, die kurz an der Tür schellen und dann wieder schnell abhauen. Und dann denken, ja, ich habe doch alles gesagt. Läuft. Also, es gibt ja viele Beispiele, ich weiß nicht, oh, ist schon 11. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen andauernd gebetet haben, wo sie ausgeharrt haben im Gebet. Zum Beispiel Abraham fleht für Sodom und Gomorra 6-mal zum Herrn. Elia hat 7-mal gebetet, bis schließlich am Horizont eine Wolke in der Größe einer Faust eines Mannes sichtbar wird und Regen kommt. Wir sollen daraus lernen, wie wichtig es ist, durchzubeten und nicht auf halber Strecke stehen zu bleiben. Lobpreis richtet den Fokus auf Gott, weg von den Sorgen und Problemen, hin zu ihm, auf seine Größe, Treue und Macht. Lobpreis stärkt das Vertrauen. Lobpreis erinnert uns an Gottes große Taten in der Vergangenheit und an seine Verheißungen. Und Lobpreis verändert auch die Emotionen von Angst und Sorge hin zu Freude und zu Dank. Es stärkt und aktiviert den Glauben. Und je mehr du mit Gott durch den Tag gehst, in seiner Gemeinschaft und sozusagen aus der Quelle trinkst, umso mehr strömen seine Energie und seine Kraft durch dich hindurch. Gehorsam und Vertrauen ist auch wichtig, dass wir das einüben. Gehorsam ist bewusstes Handeln nach Gottes Wort. Gehorsam ist eine Entscheidung, selbst wenn man nicht alles versteht oder keine unmittelbare Belohnung sieht. Im Sport hören wir ja auch auf den Trainer, wenn er uns sagt, welche Übungen erfolgsversprechend sind, auch wenn wir noch keinen Effekt sehen. Jedes Mal, wenn du dich für Gehorsam entscheidest und Gottes Weisung befolgst, trainierst du Vertrauen in seine Weisheit und Treue. Ich erinnere an die Geschichte von Abraham, wo er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Sein Gehorsam stärkte seinen Glauben an Gottes Verheißungen. Vertrauen dagegen ist eine innere Herzenshaltung und bedeutet, fest auf Gottes Charakter, auf sein Wort und seine Verheißungen zu bauen, auch wenn Gefühle oder Umstände dagegen sprechen. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube vertraute Gott trotz tödlicher Gefahr. Vertrauen schließt auch ein, dass ich Gott ernst nehme, dass ich ihn beim Wort nehme. Dann, dass ich mich mit guten Dingen beschäftige. Was ich gerade vorgelesen habe, Philipper 4, 8 und 9. Dein Denken wird mit Gottes Wahrheiten gefüllt und gestärkt und nicht mit den Wahrheiten der Welt. Dein Denken richtet sich auf Gottes Charakter, seine Verheißungen und die Realität seiner Güte. Ich weiß nicht, kennt ihr den Satz, womit du dich beschäftigst, das beschäftigt dich. Also womit wir uns beschäftigen, das hinterlässt etwas bei uns. Beschäftigen wir uns mit dem Guten, mit dem, was von Gott kommt, dann wird das auch unser Handeln prägen. Dann werden wir auch Gutes tun. Wir beschäftigen uns mit dem Guten und das hat Auswirkungen auf unser Handeln. Wir tun dann auch, wir verhalten uns nach den Prinzipien auch Gottes. Ja, und wichtig ist auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, denn die sind wie Trainingspartner. Im Fitnessstudio sind wir ja auch meistens nicht alleine, sondern wir haben auch noch Trainingspartner, die uns ermutigen, die uns vielleicht auf falsche Übungen aufmerksam machen. Das gibt's ja auch, dass man die falschen Muskeln trainiert, dass man dann in eine Schieflage gerät. Und dafür ist es gut, wenn wir auch noch Trainingspartner haben, die mit uns trainieren. Dazu gab es ja letzte Woche eine Predigt, wozu Gemeinde. Ja, je mehr du das Training mit Glaubensenergie tust, desto mehr wird Gottes Friede und seine Freude auch bei dir Fuß fassen und spürbar werden. Desto mehr Gelassenheit bekommst du und inneren Frieden. Andere sehen nicht nur die Veränderung, sondern spüren den Segen auch, der dann durch dich weitergegeben wird. Also erst merkst du es, wenn du ein paar Mal trainierst, merkst du es und irgendwann merken es auch die anderen. Gottes Segen kann ungehindert in und durch dein Leben hindurch fließen. Wir bleiben nicht hinter dem zurück, was Gott für und durch uns tun möchte. Also nochmal ganz schnell im Durchlauf. Ein gestärkter Glaube kann helfen, standhaft zu bleiben, wenn Herausforderungen und Prüfungen kommen. Wie ein trainierter Muskel dich stabilisiert, wenn es anstrengend wird, so wird dir dein Glaube in Krisen und Unsicherheiten Kraft und Halt geben. Glauben bewährt sich in schwierigen Zeiten. Da zeigt sich dann, wie gut du trainiert hast. Ein gestärkter Glaube kann helfen, Gottes Willen zu erkennen, ihm zu vertrauen und ihm gehorsam zu folgen. Ein trainierter Glaube gibt dir die geistliche Ausdauer, auch dann festzuhalten an Gottes Zusagen, wenn es herausfordernd ist und nicht aufzugeben, auch wenn es scheinbar aussichtslos aussieht. Never give up. Darauf zu vertrauen, dass Gott seine Versprechen hält, selbst wenn du es noch nicht sehen kannst. Und ein gestärkter Glaube hilft dir, anderen zu vergeben und in Liebe zu handeln, selbst wenn es schwerfällt. Und ein starker Glaube hilft dir, deinen Blick von dir selbst auf andere zu lenken und Gottes Liebe zu leben. Wenn du dich auf diesen Trainingsplan einlässt, werden die Glaubenserfahrungen und die Erfahrungen mit Gott nicht lange auf sich warten lassen und wie ein festes Fundament für deine Seele sein. Denn Gott hat an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Hebräer 11, Vers 6. Lass dich auf den Trainer ein. Er hilft dir, ermutigt dich, er begleitet dich durch den Trainingsplan und du musst und kannst das alles gar nicht aus eigener Kraft schaffen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz ein paar Punkte anführen. Was dämpft, blockiert denn? Was kann unsere Glaubensenergie denn dämpfen und blockieren? Was kann unsere Glaubenserfahrungen blockieren? Was hindert mich daran, regelmäßig zu trainieren? Was raubt mir die Energie, dran zu bleiben? Was schwächt meine Ausdauer? Da gibt es zum Beispiel die mangelnde oder falsche Motivation. Das Ziel ist unklar oder verliert an Bedeutung. Wenn man vergisst, warum man trainiert, dann fällt einem das, glaube ich, auch sehr schwer. Dann wird der Glaube kraftlos und die Beziehung zu Gott scheint weit weg. Man ist schnell entmutigt und will aufgeben. Dann gibt es zu hohe Erwartungen. Man will viel zu schnell Ergebnisse sehen und das ist ja meistens nicht so der Fall. Es liegt ja auch an der Ausdauer. Ja, wenn man denkt, Glaube müsse sofort stark, fühlbar und perfekt sein, dann verliert man den Mut, wenn es nicht klappt oder nicht so schnell. Dann ein weiterer Punkt, Bequemlichkeit. Heute nicht, ja morgen vielleicht, eventuell, ja na, übermorgen geht auch. Gebet, Bibel oder Gemeinschaft werden aufgeschoben. Ihr kennt ja so, ne? Des Teufels lange Bank. Der Glaube verkümmert langsam. Ein weiterer Punkt, Ablenkungen, falsche Prioritäten. Andere Dinge erscheinen wichtiger. Das Handy, die Arbeit, Freizeit. Weltliche Sorgen, Stress oder Unterhaltung nehmen uns die Zeit und die Aufmerksamkeit, die für Gott gedacht war. Fehlende Unterstützung, man trainiert allein und verliert den Antrieb. Ja, wer ohne Gemeinschaft lebt, ohne Austausch und Ermutigung oder Gebetspartner, der wird schnell müde im Glauben. Wir brauchen einander, um uns zu stärken. Dann Rückschläge oder Verletzungen. Man verletzt sich oder macht Fehler und verliert die Lust. Das steht für Zweifel, Schuld und Krisen oder Enttäuschungen. Die lassen einen dann denken, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht mehr mit Gott. Dadurch entsteht dann Kleinglaube oder auch Unglaube. Vergleich mit anderen. Die sind viel fitter als ich. Die können das besser. Man schaut auf den Glauben anderer statt auf den eigenen Weg mit Gott. Oder auch die fehlende Ruhe, Regeneration. Nur Training ohne Pause führt zum Burnout. Also man kann es auch übertreiben. Wer immer aktiv ist, ohne Stille, ohne Gebet, ohne Erholung, der brennt geistlich aus. Dann gibt es noch das Misstrauen dem Trainer gegenüber. Training in Eigenregie kann zu falschen Ergebnissen führen. Misstrauen gegenüber Gott und seinen Zusagen ist die Übertragung. Man fragt den Trainer nicht, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, sondern überlegt sich selbst, welche Übungen man für sinnvoll hält. Dadurch können dann falsche Glaubensmuskeln trainiert werden. Der Glaube wird zum Beispiel zur Routine anstatt zur Beziehung. Es ist da keine Herzensverbindung zu Gott. Oder ein selbstzentrierter Glaube. Gott soll den eigenen Vorstellungen gerecht werden. Oder ein Leistungsglaube. Glaube wird trainiert, um etwas zu bekommen. Zum Beispiel Segen, Erfolg oder Anerkennung. Oder auch ein Vergleichsglaube, das hatten wir ja gerade schon. Diese Faktoren schwächen mich, rauben mir die Energie, die Ausdauer und das Durchhaltevermögen beim Training meiner Glaubensmuskeln. Und die Folge ist Unzufriedenheit, keine Freude, kein Friede, Segensverlust. Mein Glaube kränkelt nur so herum. Ja, und es gibt, wie ihr gesehen habt, viele Gründe, dass wir nicht trainieren, nicht dranbleiben, nicht regelmäßig unsere Beziehung zu Gott erfrischen, erneuern. Wenn unser Glaube wachsen möchte, wo bin ich denn jetzt? Ja, und es gibt jemanden, dem es auch gar nicht gefällt, dass wir im Glauben wachsen. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Also es gibt jemanden, der will gar nicht, dass wir regelmäßig trainieren und ins Fitnessstudio gehen, ins Göttliche. Aber es ist so wichtig zu trainieren, um nämlich gerade die Angriffe Satans und seine giftigen Pfeile, die er auf uns abschießt, dass wir da entgegentreten können, dass wir da gewappnet sind. Es ist ja auch von der geistlichen Waffenrüstung in der Bibel an anderer Stelle die Rede. Und du wirst nur Kämpfe gewinnen, wenn du darauf gut vorbereitet bist. In enger Absprache mit deinem Trainer. Mit einem soliden Trainingsplan natürlich auch und regelmäßigem Training. Die richtige Motivation, Ausdauer, guter Gemeinschaft mit anderen Trainingspartnern und so weiter. Es geht nicht um Perfektion, sondern um die richtige Einstellung und Entscheidung. Auch Rückschläge gehören als Teil des Trainings dazu, das hatte ich ja schon gesagt. Fazit, ich komme zum Ende. Jetzt habt ihr lange ausgehalten, ne? Ausdauertraining heute. So. Mit einem gestärkten Glauben wirst du Siege erringen. Und Gott will auch, dass du Siege erringst. Er möchte dir Siege schenken, aber er prüft auch deinen Glauben und er will deinen ganzen Einsatz, deine ganze Entschlossenheit, deine ganze Ausdauer. Gott möchte, dass du ihm mit ganzer Entschlossenheit vertraust und glaubst und nicht halbherzig, wie König Joasch das gemacht hat. Denn wenn du Gott durch Glauben ehrst, wenn du Gott durch Glauben ehrst, dann ehrt Gott deinen Glauben. Jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für die praktische Umsetzung. Ihr könnt euch jetzt mal um euer eigenes Fitnessprogramm, euer eigenes göttliches Fitnessprogramm mal zu machen. Könnt ihr euch jetzt mal ein paar Lieblingsverse aus der Bibel aussuchen, die euch besonders ansprechen, wo ihr besonders im Glauben wächst und da mal euer eigenes Glaubensbekenntnis mal formulieren. Ich habe mal so ein paar rausgesucht, die könnt ihr euch jetzt gerne mal durchlesen. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr wisst, was ich meine. Sucht euch einfach ein paar Verse aus der Bibel, die euch besonders stärken, euch ermutigen, dran zu bleiben. Und dann formuliert mal euer eigenes Glaubensbekenntnis. Das muss nicht immer mit ich anfangen. Man kann auch andere Satzanfänge formulieren. Und dann hängt ihr euch das mal hin an den Kühlschrank oder an den Spiegel oder an den Schreibtisch und ja, überlegt euch mal, wie oft ihr das dann auch vor Augen habt und euch das durchlest. Man lernt ja durch Wiederholung, ne?